ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Er sollte ein Wellenbrecher sein, der in Deutschland verhängte Teil-Lockdown. Doch bislang ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen nur leicht gesunken. Bei den Todesfällen im Zusammenhang mit Corona gab es mit 487 innerhalb von 24 Stunden sogar einen neuen Höchststand. Und so zogen die Kanzlerin, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten heute bei ihrem abermaligen Videotreffen die Entscheidung vor, wie es nach Weihnachten denn weitergehen soll. Demnach waren sie sich einig, dass der aktuelle Teil-Lockdown verlängert werden soll, und zwar bis 10. Januar. Restaurants, Museen, Theater und Freizeiteinrichtungen müssen also bis dahin weiterhin geschlossen bleiben. Warum die Regierungschefs das für nötig halten, zeigt ein Blick beispielsweise nach Sachsen. Dort infizierten sich in den ersten Monaten der Pandemie relativ wenige mit dem Virus. Doch das hat sich nun geändert. Mit 261 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche verzeichnet der Freistaat derzeit die bundesweit höchste sogenannte Inzidenz, was nicht nur der Politik Sorge macht. Olenka Pilz berichtet.
Der Schwibbogen, ein wichtiger Teil erzgebirgischer Volkskunst. Für Matthias Poller ist er wichtig, weil er von ihm lebt. Seit über 25 Jahren stellt er Schwibbögen in Handarbeit her. Doch nun steht er kurz davor, seine Werkstatt zu schließen, denn sein Hauptgeschäft in der Weihnachtszeit fällt in diesem Jahr wegen Corona aus.
Wir haben bis vor 3 Wochen haben wir noch auf Weihnachtsmarkt gekauft und vor 3 Wochen wurde der letzte gekippt. Wir haben bis zum Schluss gearbeitet, komplette Besatzung. Wir haben die Lager voll und haben aber keinen Umsatz.
Nicht nur die Weihnachtsmärkte bleiben aus. Fast in ganz Sachsen gelten seit gestern besonders strenge Regeln. Das Haus verlassen darf nur, wer einen triftigen Grund hat, wie hier in Schwarzenberg. Der Erzgebirgskreis hat sich mit einem Inzidenzwert von 411 zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Ein Grund, die rund täglich rund 2000 Pendler aus Tschechien. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus hat noch eine weitere Erklärung.
Vielleicht war es auch an der einen oder anderen Stelle Leichtsinnigkeit, dass man lange Zeit kaum Erkrankte hier hatte und dann nicht so auf die Abstände geachtet hat, vielleicht auch nicht so vorsichtig gewesen ist, wie man es sich gewünscht hätte. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es einen Anteil in der Bevölkerung gibt, eine Minderheit, die der Ansicht ist, Corona ist alles gar nicht so schlimm und da kann ja eigentlich auch gar nichts passieren.
Das habe sich aber geändert. Die Straßen sind leerer. Fast jeder hier kennt mindestens einen Corona-Erkrankten. Und auch bundesweit sind die Zahlen weiter hoch. Daher schon heute die Entscheidung aus dem Bundeskanzleramt. Bund und Länder wollen den Teil-Lockdown bis in den Januar verlängern.
Wir haben das Ziel nach wie vor, eine Inzidenz wieder unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen zu bekommen.
Außerdem sollen Unternehmen weiter finanziell unterstützt werden mit einer Überbrückungshilfe 3.
Im Übrigen enthält diese Überbrückungshilfe 3 nochmal rückwirkende Maßnahmen für Unternehmen, die im November und Dezember mittelbar betroffen waren, aber weniger als wir bisher, also weniger Umsatzausfall hatten und die konnten bisher nicht berücksichtigt werden. Die werden jetzt nochmal rückwirkend berücksichtigt. Das ist, glaube ich, nochmal eine sehr gute Sache.
Auf solche Hilfen wartet auch Matthias Poller. Er hofft, dass der Bundestagsabgeordnete Kraus seinen Hilferuf mit nach Berlin nimmt. Stellvertretend für die ganze Branche, denn die schlägt Alarm.
Ich bin 60. Wir sehen eigentlich keinen Ausweg mehr.
Keinen Ausweg, kein Licht am Ende des langen Corona-Tunnels. Dabei wünscht sich der Holzkünstler, dass seine Schwibbögen und Pyramiden noch lange weiterleuchten.
Weihnachten oder Neujahr im Schnee, das wird in Österreich vorerst de facto nur den Einheimischen vorbehalten sein. Für deutsche Skifahrerinnen und Fahrer ist ein Winterurlaub dort erstmal so gut wie unmöglich geworden. Die heute von Kanzler Sebastian Kurz verkündeten weiteren Schritte gegen die Pandemie sehen nämlich ab Mitte Dezember eine 10-tägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten vor. Und dazu zählt derzeit nun mal Deutschland auch. Wobei es eh auch ein logistisches Problem wäre. Hotels und Gaststätten in Österreich müssen bis zum 6. Januar geschlossen bleiben. Frust also nicht nur bei Skifans, sondern auch in der Tourismusbranche, berichtet Nikolaus Neumeier.
In Ehrwald auf der Tiroler Seite der Zugspitze ist der Winter eingekehrt. Der Schnee liegt bis ins Tal hinunter. Franz Deng könnte loslegen. Doch bis Weihnachten geht nichts. Seine Seilbahnen darf er erst an Heiligabend öffnen. Die Hotels bleiben geschlossen.
Wir sind erst ein Jahr alt, es ist alles ganz neu. Und da schmerzt es natürlich schon besonders, dass wir jetzt die Weihnachtseinnahmen nicht haben.
Franz Deng und seiner Familie gehören mehrere Seilbahnen und Hotels. Ein mittelständisches Unternehmen. Normalerweise haben sie Familien mit Kindern zu Gast, auch aus Deutschland. Doch in diesem Winter darf Franz Deng sein Hotel frühestens am 7. Januar aufsperren.
Das Weihnachtsgeschäft ist für uns natürlich besonders wichtig. Wenn ich das in Zahlen sagen soll, dann macht es ungefähr 25% vom Winterumsatz aus.
Die für die Denks bittere Entscheidung wird in Wien verkündet vom österreichischen Kanzler Kurz bei einer Pressekonferenz. Seine Sorge, ein erneuter, explosionsartiger Corona-Ausbruch.
Das Skifahren ist ein Sport, der im Freien stattfindet, eine Einzelsportart. Und insofern ist das epidemiologisch anders zu bewerten als die Gastronomie, wo wir wissen, dass es leider Gottes da immer wieder auch zu Ansteckungen kommen kann und beim Tourismus dann auch zu einem starken Austausch innerhalb verschiedener Regionen Österreichs.
Ab Mitte Dezember gilt außerdem eine strenge Quarantäneregel. Wer aus dem Ausland, aus einem Risikogebiet einreist, dazu zählt auch Deutschland, muss 10 Tage in Selbstisolation. Damit sind Skiurlaube in Österreich über Weihnachten nahezu unmöglich. Kurz entschärft so auch den Streit mit der deutschen Kanzlerin. Die hat ja eine Schließung österreichischer Skigebiete gefordert.
Den Tourismus und die Gastronomie die schränken wir ein, so wie wir das auch geplant hatten, schlicht und ergreifend, weil wir wissen, dass das natürlich noch einmal eine Herausforderung ist für Infektionsgeschehen. Das hat mit den Deutschen genauso wenig zu tun wie mit anderen unserer Nachbarländer.
In Ehrwald werden darum Skifahrer, die wegen der nahen Grenze sonst gerne aus Deutschland kommen, vorerst nicht anreisen. Enttäuschung bei Familie Deng.
Trotz Präventions- und Hygienekonzepten bestens vorbereitet, bekommt man die Meldung, dass eben doch keiner über die Grenze fahren darf. Der Skibetrieb ist exklusiv für Tiroler. Da muss man sich dann auch überlegen, fährt man einen eingeschränkten Betrieb? Man muss sich auch mit den Seilbahnkollegen zusammensprechen.
Am 24. Dezember werden die Pisten in Ehrwald und anderen Skigebieten offen sein, doch nur für Einheimische. Vielen droht ein Verlustgeschäft.
Zum Streit ums Skifahren in Corona-Zeiten hat Andreas Bachmann vom Bayerischen Rundfunk diese Meinung.
Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. So lassen sich aus meiner Sicht die heutigen Beschlüsse der österreichischen Regierung zum Skifahren in der Alpenrepublik kommentieren. Was waren das für kraftstrotzende Töne, die wir da in den vergangenen Tagen aus Wien zu hören bekommen haben? Man lasse sich von keinem anderen Land vorschreiben, wann was zu öffnen sei. Man würde Deutschland ja auch nicht vorschlagen, die Friseure zu schließen. Richtig, die haben aber im Februar, März auch nicht halb Europa mit dem Coronavirus infiziert. Sei es drum. Heute also der geordnete Rückzug der Regierung Kurz. Die Vernunft hat sich durchgesetzt. De facto hat Österreich heute, wie von vielen gefordert, den Weihnachtsskiurlaub in den Bergen abgesagt. Die Alpenrepublik macht ihre Grenzen über Weihnachten und Neujahr praktisch dicht. Hotels und Restaurants bleiben bis 7. Januar geschlossen. Immerhin dürfen die Lifte in den Skigebieten ab dem 24. Dezember laufen und können somit von Einheimischen genutzt werden. Eine gesichtswahrende Lösung für Kanzler Kurz und gleichzeitig vielleicht auch ein Modell für Deutschland. Bleibt die Schweiz. Dort hofft und spekuliert man offensichtlich darauf, dass enttäuschte Skitouristen ihren Weihnachtsurlaub umbuchen und statt in Ischgl in Zermatt verbringen. Die Schweiz fährt Ski, aber sicher, heißt es in einer Werbekampagne. Doch sicher ist leider nur eines. Wir sind, was Corona betrifft, noch nicht über dem Berg. Und deshalb ist es unverantwortlich, in diesen Zeiten Menschen zum Reisen zu ermuntern. Vielleicht kommt man in der Schweiz auch noch zu dieser Erkenntnis. So wie heute in Österreich.
Die Meinung von Andreas Bachmann. Ja, also wie man derzeit nach Österreich kommt, darüber müssen sich hierzulande die wenigsten Gedanken machen. Aber auch sonst wird momentan nicht viel gereist. Die Kontaktbeschränkungen sind dabei ein Faktor. Ein anderer sicherlich, wie überhaupt sicher ohne Ansteckungsgefahr irgendwo hinkommen. Die Deutsche Bahn etwa verzeichnet in diesem Jahr dramatische Einbrüche bei den Fahrgastzahlen. Entsprechend tief in die roten Zahlen reißt die Corona-Krise das Unternehmen. Gleichwohl rechnet die Bahn offenbar mit mehr Fernreisen über die kommenden Feiertage und will deshalb ihr Angebot deutlich ausweiten, um dichtes Gedränge an Bahnhöfen und in Zügen zu vermeiden. Anke Hahn.
Es ist leer heute Vormittag auf dem Berliner Hauptbahnhof. Kaum Reisende unterwegs. Die Corona-Beschränkungen zeigen Wirkung. Es fahren nur die Zug, die müssen. Aber die finden es dann gar nicht so schlecht.
Ich finde es jetzt eher so entspannt, weil eben so wenig los ist. So.
Die Leute sind sehr achtsam miteinander. Das ist sehr angenehm.
Die Leute haben sich an die Abstände gehalten. Sie haben am Fenster gesessen. Es war genügend Platz.
Zu Weihnachten aber werden mehr Fahrgäste erwartet. Um die Gefahr einer Ansteckung mit Corona zu verringern, plant die Deutsche Bahn, deutlich mehr Züge einzusetzen und Platzreservierungen zu beschränken.
Wir haben 60% der Sitzplätze reserviert. Wir sind auch zuversichtlich, dass wir eine Auslastung einzelner Züge deutlich über 60% nicht haben werden, weil wir so viele Züge einsetzen.
Dennoch befürchten Kritiker, dass es eng werden könnte, weil in allen Zügen auch Reisende ohne Reservierung mitfahren können. Sie fordern eine Reservierungspflicht. Einsteigen nur mit Platzkarte. Das lehnt die Deutsche Bahn ab und bekommt Unterstützung vom Fahrgastverband ProBahn.
Reisende würden dann vermutlich auf Regionalzüge ausweichen und das gerade in Stoßzeiten, wo die Regionalzüge auch schon gefüllt sind. Also dann würde man die Regionalzüge überlasten.
Auch die Zugbegleiter wollen nicht zusätzlich überprüfen, ob Reisende eine Platzkarte haben. Ticket- und Maskenkontrolle seien schon jetzt konfliktträchtig genug. Außerdem würden sie sich von ihrem Arbeitgeber mehr Gesundheitsvorsorge wünschen.
Die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich Sorge, dass sie ihre Gesundheit gefährden. Und wir erwarten, wenn der Impfstoff vorhanden ist, dass die Beschäftigten mit Kundenkontakt der Bahnen die Möglichkeit haben, wenn sie es wünschen, sehr schnell zu einer Impfung zu kommen.
Zurzeit aber scheint die Gefahr gering. Die Züge sind ja eher leer. Im Fernverkehr im Schnitt nur zu einem Viertel besetzt, im Regionalverkehr gut zur Hälfte. Für die Bahn heißt das große finanzielle Verluste. Von mehr als 5 Milliarden Euro in diesem Jahr ist die Rede. Der Bund als Eigentümer will helfen, plant eine Eigenkapitalerhöhung von 5 Milliarden Euro. Doch das kritisiert der Bundesrechnungshof als zu pauschal.
Was nicht geht, ist, dass aufgetürmte Defizite, Versäumnisse der Vergangenheit, Verluste jetzt aus Corona-Hilfen ausgeglichen werden.
Und auch die Privatbahnen sehen den fairen Wettbewerb in Gefahr.
Es darf eben nicht sein, dass ein einzelnes Unternehmen wie die Deutsche Bahn AG gewissermaßen vor die Klammer gezogen wird. Die wird unterstützt und alle anderen nicht. Und wir gucken mal, was mit denen passiert.
Ein Partner von Flixtrain hat schon Insolvenz angemeldet. Der Deutschen Bahn kann das nicht passieren. Der Bund als Eigentümer wird helfen, in welcher Form auch immer.
Und darüber habe ich am Abend mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn gesprochen, Richard Lutz in Berlin. Guten Abend, Herr Lutz.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Sowohl der Bundesrechnungshof als auch die EU-Kommission hegen offenbar Zweifel daran, dass die geplanten Milliardenzahlungen für die Bahn wirklich alle mit Corona zu rechtfertigen sind. Wie sehr hilft Ihnen eigentlich die Pandemie, die vielen Baustellen bei der Bahn zu übertünchen?
Ja, also wenn Sie sich den Fernverkehr angucken, das ist ja einer der Bereiche, die bei uns am härtesten getroffen sind. Wissen wir übrigens ja aus den ersten 2 Monaten, Januar und Februar, dass wir dort Rekordzahlen hatten, 2-stellige Wachstumsraten bei Fahrgästen und alles, was danach passiert ist, eben auch an Einbrüchen auf der Nachfrage-, Umsatz- und Ergebnisseite, hat mit Corona zu tun. Insofern ist die Diskussion, ob das, was wir gegenüber dem, was wir uns vorgenommen haben, jetzt gerade leider besichtigen, mit Corona zu tun haben, eigentlich eine, der ich relativ entspannt entgegensehe, solange sie sich an Zahlen, Daten, Fakten orientiert.
Aber zu Zahlen und Fakten gehört auch, dass die Cargosparte seit Jahren defizitär war. Es gab Sonderabschreibungen zu DB Arriva, die Auslandsbusse und Bahn. Warum hat denn der Bundesrechnungshof denn die Sorgen vor pauschalen Hilfen sonst?
Nein, weiß ich nicht. Es ist ja bekannt, und Sie haben das Thema ja auch benannt, unsere Güterverkehrssparte ist in der Tat übrigens auch schon geplant in roten Zahlen gewesen. Und der Verlust, der da geplant ist, hat natürlich nichts mit Corona zu tun. Das ist auch gar nicht unser Antritt. Aber wir werden einen höheren Verlust zeigen. Und der kommt eben, weil wir in bestimmten Branchen und gerade schienenaffinen Industrien eben auch sehen, dass die Nachfrage da eingebrochen ist. Und auch da sieht man sowas Ähnliches. Wir waren eigentlich in den ersten Monaten relativ gut unterwegs, sehen auch jetzt, dass wir uns relativ wacker schlagen. Es gibt viele Produkte, die mittlerweile den Weg zur Schiene gefunden haben. Wir fahren Pizza- und Pasta-Expresse von Italien nach Deutschland. Es gibt Maskenzüge, die wir aus China nach Europa bringen mit Millionen von Masken. Nicht ganz so schnell wie Luftverkehr, aber 10-mal so kostengünstig und 10-mal so klimafreundlich. Und das sind natürlich in Summe Themen, die uns ein Stück weit belasten. Aber wir kämpfen da und nochmal da sortieren zwischen, was hat mit Corona zu tun und was sind Dinge, die auch vorher schon da waren, sortiert sich eigentlich sehr gut entlang der Planungszahlen, die der Rechnungshof kennt, die unser Aufsichtsrat kennt und natürlich auch der Eigentümer.
Nun reisen die Menschen insgesamt weniger, klar, aber viele nutzen auch deshalb lieber wieder mehr das Auto, weil sie offenbar Angst vor Ansteckung in Zügen haben. Zu Recht?
Ja, wir nehmen die Sorge unserer Kundinnen und Kunden da sehr ernst und deshalb haben wir auch sehr früh im Sommer unter der Initiative Gemeinsam geht das eben sehr viel auch für Hygiene und Gesundheitsschutz unserer Kunden
getan. Aber offenbar nicht genug, denn noch immer sind viele Züge nur zu 20% ausgelastet. Da scheint ja irgendwie ein Vertrauensproblem zu herrschen.
Na, wir haben mit Ende der ersten Welle bis einschließlich August, September eine schnellere Erholung übrigens gesehen, als wir uns selber zunächst gedacht hatten. Insofern glaube ich sehr wohl, dass die Kunden Vertrauen haben, dass aktuell, wo ja die Regierung aus meiner Sicht übrigens zu Recht darauf hinweist, dass eben nur solche Reisen getätigt werden sollen, die wirklich unbedingt notwendig sind, dass wir und viele andere dann eben auch tatsächlich auf Reisen verzichten. Das darf uns nicht wundern. Wir haben in den letzten Tagen eine Blitzumfrage gemacht, eine repräsentative, aus der herausgekommen ist, dass zu Weihnachten etwa 60% des Reisevolumens gegenüber dem Vorjahr tatsächlich zurückgehen werden. Das spüren wir übrigens natürlich auch bei uns. Und man sieht übrigens auch, sonst sind um diese Zeit unsere Weihnachtszüge alle schon ausgebucht. Die Kunden halten sich ein Stück weit zurück. Wir gehen aber davon aus, dass eben auch viel gereist wird, auch im Vorfeld und nach Weihnachten. Und darauf stellen wir uns übrigens auch ein. Das ist auch gut und richtig so.
Und trotzdem scheinen die Kunden sich nicht ganz so für die Bahn zu begeistern, wie sie vielleicht würden ohne Corona. Wieso nicht doch eine Reservierungspflicht, so schön die Flexibilität auch ist, wenigstens jetzt für diese Hochzeit der Pandemie? Andere Länder machen das doch auch.
Das machen relativ wenige andere Länder. Und bei dem Thema Reservierungspflicht sind wir ja nicht selber ganz alleine nur zurückhaltend. Die Kunden haben daran kein Interesse. Die Kundenverbände haben sich ausgesprochen kritisch geäußert. Und aktuell, Sie haben es ja selber angesprochen, von 5 Sitzplätzen ist nur einer belegt. Da gibt es keine Notwendigkeit, mit Reservierungspflicht das System stärker zu regulieren. Was es braucht, ist das, was wir auch heute ja noch mal öffentlich angekündigt haben. So viel Angebot schaffen wie möglich. Über unser Reservierungssystem eben auch die Nachfrage optimal zu lenken und das Thema Maskenpflicht, das Thema Reinigungsintervalle und die gesamte Steuerung der Nachfrage so intelligent zu machen und innovativ zu machen. Und wir haben da viel gemacht, schon im Sommer, aber auch in diesen Tagen, dass eben Kunden sich maximal wohlfühlen. Und ich finde, mit diesen verschiedenen Säulen und den Punkten, die wir jetzt auch noch mal zusätzlich gemacht haben, auch im Kontext der Beschlusslage aus der Ministerpräsidentenkonferenz letzten Mittwoch, sind wir so gut aufgestellt, wie es nur irgend geht.
Richard Lutz, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, vielen Dank.
Gerne, danke.
Von fantastischen Nachrichten sprach Premierminister Boris Johnson heute, als er verkündete, dass Großbritannien einen Corona-Impfstoff zugelassen habe, als erstes Land in Europa. Und zwar nicht den hier vor ein paar Tagen präsentierten, des britischen Pharmaunternehmens AstraZeneca, sondern den des Mainzer Unternehmens BioNTech und ihres US-Partners Pfizer. Und natürlich ließen Johnson und seine Regierung es sich nicht nehmen, diese Nachricht als Erfolg des Brexit auszurufen, weil diese Entscheidung ja auch ohne grünes Licht der EU-Arzneimittelagentur EMA getroffen wurde. Nun sollen jedenfalls schon in den nächsten Tagen die ersten Britinnen und Briten geimpft werden. Und die Hoffnung auf der Insel ist groß, jetzt da gerade wieder die Corona-Regeln gelockert wurden. Sven Lohmann.
Der erste Tag, an dem die Geschäfte wieder öffnen. Ansturm. Die Einkaufstüten gefüllt, das allein sind schon gute Nachrichten. Und dann startet Großbritannien nächste Woche auch noch mit dem Impfen gegen das Coronavirus.
Brilliant.
Großartig. Ich warte seit einem Jahr darauf, dass wieder Normalität einkehrt und dass ich meine Mutter endlich wieder in den Arm nehmen kann. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Sie haben es so schnell rausgebracht. Was sind die Nebenwirkungen?
What's the side effects going to be?
I think it's great.
Großartig und aufregend. Ein Schritt nach vorne. Hoffentlich ist das der Anfang, um Corona zu beenden. Für Boris Johnson sind es endlich mal gute Nachrichten. Davon gab es zuletzt ja kaum welche. Etwas müde wirkte er in den vergangenen Tagen. Heute war etwas mehr Schwung in der Stimme.
We're no longer resting
Wir müssen jetzt nicht mehr nur hoffen, dass wir wieder im nächsten Jahr zur Normalität zurückkehren können. Vielleicht im Frühjahr. Wir wissen jetzt, dass wir unser Leben zurückbekommen und all das, was wir gerne machen. Großbritannien ist vorgeprescht bei der Zulassung des Impfstoffes von BioNTech aus Mainz und Pfizer. Bewusst alleine ohne die EU. Möglichst 400.000 Briten sollen noch bis Ende des Jahres die Impfdosen bekommen. Zuerst diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen und arbeiten. Die über 80-Jährigen und medizinisches Personal. All das, während die EU den Impfstoff noch prüft.
Ich glaube, die Menschen wollen den Impfstoff schnell, aber sie wollen auch einen Impfstoff, auf den man vertrauen kann. Und da glaube ich, eine europäische Zulassung, wo auch Experten aus vielen Ländern drauf gucken, Rückfragen stellen, gibt mehr Sicherheit, als wenn ein Mitgliedstaat es jetzt sehr schnell macht.
Für die Briten ist es eher ein Zeichen, effektiv zu sein. Sie hätten die hohen internationalen Standards angewendet. Es sei sicher, den Impfstoff zu spritzen. Unsere Experten haben rund um die Uhr gearbeitet, sehr sorgfältig. Und sie haben alle vorliegenden Daten bis ins kleinste Detail geprüft. Nun haben seit heute auch die Restaurants und Pubs wieder geöffnet. Der britischen Regierung war deshalb eine andere Botschaft genauso wichtig. Niemand soll unvorsichtig werden, nur weil jetzt mit dem Impfen begonnen wird.
Es ist die gemeinsame Ablehnung gegen die Corona-Maßnahmen, die sie eint. Ansonsten finden sich doch ziemlich unterschiedliche Gruppierungen unter dem Dach der Querdenken-Bewegung zusammen. Und darunter sind auch welche, die nicht nur Maskenpflicht oder Kneipenschließungen ablehnen, sondern gleich die gesamte Bundesrepublik an sich, also unseren Staat und unsere Demokratie. Wie Recherchen des Rundfunks Berlin-Brandenburg zeigen, gibt es beim Querdenken offenbar Verbindungen zur Szene der sogenannten Reichsbürger. Kerstin Breinig und Olaf Sundermeier berichten.
Die amerikanische QAnon-Bewegung trifft auf Anhänger des Deutschen Reiches in Schwarz-Weiß-Rot und bekannte Neonazis. Symbolträchtige Demonstration der Querdenkerbewegung, auch in Frankfurt an der Oder. Doch Bilder, die immer wieder für Diskussionen sorgen, soll es offenbar aus strategischen Gründen nicht mehr geben.
Wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass die Präsentation der Demonstration so durchgeführt wird, dass Medien und Politiker keine Angriffspunkte finden. Und deshalb bitten wir euch alle, auf diese Symbole zu verzichten. Reichsflaggen, Judensterne, Logenzeichen, Kampfzeichen oder altdeutsche Buchstaben.
Doch hinter den Kulissen sucht Ballweg anscheinend bewusst die Nähe zu Reichsbürgern. Bei einem Strategietreffen der Querdenkenbewegung ist Peter Fitzek eingeladen. Der nennt sich selbst Peter der Erste, Herrscher über das Königreich Deutschland. In der Einladung zum Treffen heißt es: Wir haben einen Lichtblick gefunden und uns informieren lassen. Der nächste Schritt ist die sorgfältige Prüfung dieses Weges. Redet nicht in eurem Umfeld über dieses Treffen und über unsere neuen Ideen. Knapp 100 Menschen folgen dem Aufruf, erzählt ein Teilnehmer, der komplett unerkannt bleiben will.
Ich war davon ausgegangen, es ging Michael Ballweg darum, die Corona-Maßnahmen, Verordnungen kritisch in Frage zu stellen.
Doch stattdessen erklärt Peter Fitzek bei dem Treffen den Querdenkern seine Ideen.
Dahinter kann nur stecken, der Wille und das Ziel, die Querdenker in die Arme der Reichsbürger bzw. in die Arme des Königreichs Deutschland zu treiben.
Also eine enge Beziehung zu den Reichsbürgern? Michael Ballweg weicht der Frage zu einer Partnerschaft mit Fitzek aus.
Wir sind keine politische Bewegung und auch keine Partei. Wir sind eine demokratische Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft mit einer großen Vielfalt. Insofern nein, ich sehe in Peter Fitzek also keinen politischen Partner.
Anscheinend aber ein Gesprächspartner, obwohl Reichsbürger die Bundesrepublik und das Grundgesetz ablehnen und deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Interessanterweise finden wir in der Zwischenzeit eben bei vielen Querdenker-Organisatoren, auch bundesweit bekannten Personen, genau diesen Reichsbürgersprech, weswegen wir uns mit der Frage als Verfassungsschutz auseinandersetzen müssen. Handelt es sich jetzt hierbei bei den Querdenken-Demonstrationen, bei den Organisatoren nicht schon längst auch um für den Verfassungsschutz relevante extremistische Bestrebungen?
Der Thüringer Verfassungsschutz sieht hinreichende Anzeichen, die Bewegung als Verdachtsfall einzustufen.
Seit an seit treten sie den Gang ins Gefängnis an. Der bekannte Hongkonger Freiheitskämpfer Joshua Wong und sein Mitstreiter Ivan Lam wurden heute zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt, ebenso wie die Aktivistin Agnes Chow. Die drei hatten vor Gericht zugegeben, im Juni vergangenen Jahres eine nicht genehmigte Protestaktion gegen die Regierung mitorganisiert zu haben, die sich gegen den zunehmenden Einfluss der chinesischen Führung auf die Sonderverwaltungszone richten und wollen auch in Haft nicht nachlassen in ihrem Kampf für Demokratie in Hongkong. Daniel Sattra berichtet.
Nach 8 Tagen Untersuchungshaft sind sie heute in Handschellen auf dem Weg zum Gericht. Ivan Lam und rechts Joshua Wong. Noch vergangene Woche gaben sie sich gemeinsam mit Agnes Chow, der dritten Angeklagten, kämpferisch. Vielleicht wollen die Behörden, dass ich im Gefängnis bleibe. Aber weder Gefängnis geht da noch ein Ausschluss von Wahlen, noch andere willkürliche Behördenaktionen können uns von unserem Demokratieaktivismus abhalten. Alle drei Angeklagten hatten sich schuldig bekannt. Das war so mit ihren Anwälten abgestimmt. Ihr Vergehen? Die Beteiligung an dieser nicht genehmigten Demonstration vergangenes Jahr vor einem Polizeirevier in Hongkong. Sie sollen außerdem andere aufgefordert haben, bei dem Protest mitzumachen. Tausende waren gekommen, um gegen die Polizei zu protestieren, die bei vorangegangenen Demonstrationen unter anderem Gummigeschosse eingesetzt hatte. Das Hongkonger Gericht verurteilte nun Joshua Wong zu 13,5 Monaten Haft. Ivan Lam muss für 7 Monate und Agnes Chow für 10 Monate in Haft. Hongkongs Regionalparlament, fest in der Hand von Peking-Treuen, weil Pro-Demokratie-Abgeordnete wie Claudia Mo ihr Mandat aus Protest niedergelegt haben. Denn vor 3 Wochen wurden auf Geheiß Pekings 4 ihrer Kollegen aus dem Parlament ausgeschlossen. Jetzt räumt auch Claudia Mo ihr Abgeordnetenbüro nach 8 Jahren. Der Druck vom kommunistischen Festland sei gewaltig gewachsen. Die Idee ist, das gesamte Oppositionslager zum Schweigen zu bringen. Angst zu verbreiten. Politische Taubheit und Trägheit in dieser Stadt zu erzeugen. Die Botschaft ist, wenn du dich benimmst, passiert dir nichts. Aber wenn du es nicht tust, dann kann es dir sehr schlecht ergehen. So wie den 12 Hongkongern auf einem Boot, die vor mehr als 3 Monaten versuchten, nach Taiwan zu fliehen. Demokratieaktivisten, die Verfolgung fürchteten. Doch Chinas Küstenwache griff sie auf. Seitdem sind sie auf dem Festland in Haft, irgendwo dort drüben im benachbarten Shenzhen. Angehörige protestieren an Hongkongs Ufer. Save 12 rettet die 12 vor Chinas Behörden. Ein Treffen mit der Mutter eines Flüchtlings, die anonym bleiben will. Monatelang versuchte ihr Anwalt, einen Besuch zu erwirken oder einen Anruf. Alles lief ins Leere. Nun endlich ein Lebenszeichen nach fast 3 Monaten. Als ich den Brief öffnete, war ich so aufgeregt und erleichtert. Erleichtert, weil ich wieder spüren konnte, dass mein Sohn noch lebt. Der Brief war mit seiner Handschrift. Und diese unerträgliche Anspannung, diese Folter war vorbei. Wir waren wieder als Familienmitglieder miteinander verbunden. Ihrem Sohn und den anderen soll bald der Prozess gemacht werden, so eine chinesische Polizeimeldung. Anklagegrund unbekannt. In Hongkong erleben sie gerade, wie machtlos sie sind, wenn sich das Festland einschaltet.
Nach der tödlichen Fahrt durch die Fußgängerzone steht Trier weiter unter Schock. Gegen den Tatverdächtigen erging jetzt Haftbefehl wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
Der 51-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat er versucht, so viele Menschen wie möglich zu überfahren. Ein Motiv sei weiter unklar. 5 Menschen wurden bei dem Angriff mit dem Auto getötet, 18 verletzt.
Trier trauert. Die Porta Nigra am 2. Abend nach der Tat ein Ort des Gedenkens an die Opfer. In der Stadt halten viele Menschen inne, zumindest für einen Moment. Bei einer Trauerfeier am Morgen appelliert der Oberbürgermeister.
Lassen Sie uns diese Solidarität, die ich hier gerade erlebe, aufrechterhalten für die nächsten Wochen und Monate.
Das Amtsgericht Trier erließ heute Haftbefehl wegen Mordes gegen den Fahrer. Die Frage nach dem Motiv, auch nach den Vernehmungen, ungeklärt.
Er hat dabei wechselnde und in Teilen sich widersprechende, nicht nachvollziehbare Angaben gemacht, aus denen ein nachvollziehbares Motiv für eine solche Tat bislang nicht hergeleitet werden kann.
Deswegen wird die Staatsanwaltschaft jetzt ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben.
Der von der Corona-Pandemie stark betroffene Reiseanbieter TUI bekommt weitere Unterstützung durch den Staat. Der Konzern einigte sich mit dem Bund sowie mit privaten Investoren und Banken auf Finanzhilfen im Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Es ist bereits das dritte Rettungspaket für den TUI-Konzern. Angesichts der dauerhaften Niedrigzinsen an den Kapitalmärkten wächst der Druck auf die Lebensversicherungsbranche. Sie hat es immer schwerer, ausreichend Erträge zu erzielen. So senkt der Marktführer Allianz Leben die Verzinsung auf seine rund 10 Millionen Policen 2021, das zweite Jahr in Folge. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Auch die Finanzaufsicht BaFin erklärt, dass sie neue Lebensversicherungsprodukte mit einer garantierten Verzinsung von 0,9% nicht mehr erlauben werde. Ziel ist, dass sich die Versicherer mit ihren Garantieversprechen nicht finanziell übernehmen. Von 2022 an sollen die Lebensversicherer ihren Kunden für Neuverträge nur noch eine Verzinsung von 0,25% versprechen dürfen. Aktuell liegt der Zins noch bei 0,9%. Dieser Vorschlag kommt von der deutschen Aktuarvereinigung DAV, dem Verband der Versicherungsmathematiker. Die Begründung, die Zinsen am Kapitalmarkt seien um 0,2 bis 0,5% gesunken und damit wird es schwerer, Erträge zu erzielen. Eine Absenkung des Garantiezinses würde vor allem Kunden treffen, die nur einen vergleichsweise geringen Betrag anlegen können. Denn kleine Summen profitieren weniger vom Zinseszinseffekt.
Nach ihrer Landung auf dem Mond hat die unbemannte chinesische Weltraumsonde Chang'e 5 begonnen, Gesteinsproben zu sammeln. Das teilte Chinas Raumfahrtbehörde mit. Bis zu 2 Kilogramm Material sollen zur Erde gebracht werden, die ersten Proben Mondgestein seit Jahrzehnten. Wissenschaftler hoffen damit unter anderem, mehr über die Entstehung des Mondes zu erfahren.
Und wir werfen noch einen Blick auf den Sport. Beide Heimspiele gewonnen, beide Auswärtsspiele verloren. Die Champions League-Bilanz des RB Leipzig ist in dieser Saison bislang eher durchwachsen. Heute brauchten die Sachsen im Auswärtsspiel bei Başakşehir Istanbul einen Sieg, um sicher im Rennen ums Achtelfinale weiter mitmischen zu können. Aber ob das gelungen ist, das weiß Ingo Hahner.
Es war wie ein Sonntagabend-Krimi mit Happy End. Leipzig brauchte einen Sieg und Sabitzer legte mal ganz trocken vor in der 26. Minute. Die Kugel war mit Glück von Skrittel und Paulsen ins Tor geprallt. RB Leipzig mit Spielkontrolle, mehr Ballbesitz, einem agilen Forsberg und Mokiele, der großen Offensivdrang ausstrahlte. Das 2:0 in der 43. Minute war sein erster Champions-League-Treffer. Başakşehir aber schlug noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zurück. Irfan Can mit viel Platz, Leipzig ohne Rückraumabsicherung. In der zweiten Hälfte wurde es ein offener Schlagabtausch. Olmo zunächst in der 66. Minute mit dem 3:1. Leipzig dann nachlässig am Strafraum. Irfan Can mit dem Anschluss 6 Minuten später. Und dieses Traumtor schickte er noch hinterher in der 85. Minute zum erneuten Ausgleich. Was für ein Finale, in dem Alexander Sørloth das letzte Wort sprach. Mit seinem ersten Tor für Leipzig entschied er diesen Fußballkrimi.
Und in der anderen Partie mit deutscher Beteiligung steht zwischen Borussia Dortmund und Lazio Rom gerade in den letzten Minuten der Partie 1:1. Da sind nicht so viele Treffer gefallen. Nach dem heute vorgestellten vorläufigen Klimajahresbericht der Weltorganisation für Meteorologie ist das laufende Jahr auf dem Weg zu einem der 3 heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen 1850 zu werden. Und zu trocken ist es ja derzeit wie bei uns auch, wie du uns ja die Tage gezeigt hast, Claudia. Bleibt's dabei?
Nein, Ingo, es kommt jetzt nass. Der Herbst war zu warm. Jetzt der Winter startete zumindest mal relativ kalt. Und das sind natürlich gute Bedingungen für Schnee. Allerdings, wenn es zu viel wird, dann ist das auch alles andere als gut. Und in den nächsten Tagen, beziehungsweise jetzt schon morgen, bildet sich ein Tiefdruckgebiet, so ein klassisches Genua-Tief. Und das schickt am Wochenende wirklich erhebliche Niederschlagsmengen, muss ich in dem Fall sagen. Gehe auf die Alpen-Südseite, gegen die Alpen und auf den Alpengipfeln, also in den Hochlagen, oberhalb von 1000 bis 1500 Metern, da kann es Samstag, Sonntag bis zu 2 Meter Neuschnee geben. Und wahrscheinlich schwappt das Ganze auch nach Baden-Württemberg rein. Also auch im Schwarzwald sind örtlich an die 30 Zentimeter Schnee zu erwarten. In den tieferen Lagen könnten es so um die 5 Zentimeter werden. Und dieses Tief, man sieht es hier sehr schön, das bringt auch erhebliche Regenmengen an der Adria und über ganz Italien. Also da ist einiges los am Wochenende. Bei uns jetzt in der Nacht dagegen eher ruhig. Das heißt, von Westen her dichte Wolken, die bringen so ein bisschen Nieselregen, ein bisschen Schneegriesel. Morgen dann vor allen Dingen vom Alpenrand bis zum Erzgebirge Schnee und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Im Laufe des Tages breiten sich dann die Wolken aus Westen weiter aus. Da ist oberhalb von 400 Metern Schnee dabei. Sonst ist es nur so ein bisschen Nieselregen und vor allem in der Osthälfte lockert es gegen Abend auf. Jetzt in der Nacht vor allem nach Osten und Südosten hin frostig, minus 1 bis minus 5 Grad. Nach Westen und Nordwesten 3, 4 Grad. Im Laufe des Nachmittags dann nur noch selten Dauerfrost, am ehesten an der Donau. Nach Westen hin 3 bis 6 Grad. Und die nächsten Tage bringen dann neue dichte Wolken aus. Aus Westen mit etwas Regen am Freitag, Samstag dann eben vom Allgäu bis zur Alp der erste Schneefall. Das geht am Sonntag so weiter.
Und ich habe noch einen Lieblingsbegriff, Genuativ. Das kannte ich noch nicht. Vielen Dank dafür. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten bespricht jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen die Themen der Woche. Um 0.05 Uhr meldet sich Pina Atalay, diesmal mit dem Nachtmagazin. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.